Zunächst mal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her? So das Übliche.
Das Übliche.
Name, Klasse, Klassenlehrer.
Ja, Christian Schwark, von mir aus gerne Christian. Ich komme aus Siegen, Truppach-Seelbach, eine Kirchengemeinde, etwas anders als normalerweise Landeskirche ist. Also ich könnte auch in der EG-Pastor sein, aber Gott hat mich dahin berufen. Interessanterweise gibt es auch eine persönliche Verbindung, darum bin ich auch hier. Vor vielen, vielen Jahren war mal der Helmut Schneider Prediger hier in dem Gebiet. Und der ist in den letzten Jahrzehnten bei uns, weil er auch aus Truppach stammt, auch in der Gemeinde gewesen, hat bei uns gepredigt. Und bei seiner Beerdigung, leider mussten wir von ihm Abschied nehmen, wurde ich eingeladen, hier zu predigen. Insofern daher der Kontakt. Ich bin sonst aufgewachsen in der Bonner Gegend, habe Zivildienst gemacht in Essen, da habe ich meine Frau kennengelernt, Gott gesegnet. Die auch, wir verstehen seinen Dienst gemeinsam, die ist gerade jetzt, konnte nicht mitkommen, weil sie heute singt im Gottesdienst. Hab zwei Kinder, inzwischen auch noch zwei Enkelkinder, ganz frisch. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Hab mal zwischendurch promoviert über Thema Gottesdienste für Kirchendistanzierte. Und mir ist einfach wichtig, dass Jesus in der Mitte steht und sein Wort ist die Wahrheit.
Das klingt richtig gut und begeisternd. Vielen Dank. Ich habe mir tatsächlich noch drei, vier andere Fragen überlegt. Und das ist einfach die Frage, was hatte ich...
Ach, oder stopp. Eins habe ich noch vergessen. Liebe Grüße von Lisette Nö-Schneider, der Witwe, soll ich noch gerne weitergeben. Okay, Entschuldigung.
Alles gut?
Ja.
Dafür ist Platz. Was hat dich ursprünglich dazu bewegt, Theologie zu studieren oder Pfarrer zu werden?
Ja, ist eigentlich eine ungewöhnliche Geschichte. Ich komme nicht aus einer christlichen Familie, weder mein Vater war Pfarrer noch mein Großvater. Der Anfang im Glauben war für mich tatsächlich Konfirmandenunterricht. Mich bewusst dann taufen lassen, hatte ich vorher nicht. Und ja, kann nur sagen, war eine Berufung Gottes durch die Jugendarbeit, dass ich dann erkannt habe, das ist der Weg für mich.
Sehr schön. Dann hätte ich noch eine Frage zum Aktuellen. Welche Bibelstelle begleitet dich derzeit besonders und warum?
Also eine schöner Vers, der mir wichtig ist, ist 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird euch streiten und ihr werdet stille sein. Man hat immer wieder zu ringen, es gibt immer diese Probleme und jene Probleme, aber es ist wichtig zu wissen, und das tut mir immer wieder gut, nicht ich kämpfe, sondern der Herr kämpft. Und ich kann einfach sagen, Herr, dein Wille geschehe und dein Weg ist ein guter Weg.
Dankeschön. Was gibt es sonst noch, was dich geprägt hat? Ich habe besonders daran gedacht, gibt es ein Buch oder ein Thema, das dich in deinem Denken besonders geprägt hat? Außerhalb der Bibel.
Entschuldigung. Außer Bibel.
Ja, von der Bibel gehe ich aus.
Okay. Also da fällt mir ein, ich habe im Studium nochmal so eine Phase gehabt, wo ich ziemliche Verwirrung erlebt habe. Weil also jeder Professor sagt was anderes, der eine sagt dies, der andere jenes, der dritte noch was anderes, und ich konnte schlecht der Gemeinde sagen, liebe Gemeinde, hier ist der Bibeltext, und Professor A sagt das, B sagt das, C sagt das, sucht euch was aus. Und da hat mir sehr geholfen der leider jetzt auch verstorbene ehemalige Landesbischof Gerhard Meyer. Der war früher Dozent und Rektor im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen und hat schon vor vielen Jahren ein Buch geschrieben, was ihn seinen Professorentitel gekostet hat, nämlich Das Ende der historisch-kritischen Methode. Das hat mir geholfen, ein neues Vertrauen zur Bibel zu gewinnen, da ich sage, ich möchte also nicht einfach nach meinem Vorverständnis irgendwelchen Professoren glauben, die am besten reden können, sondern fragen, was sagt Gott in seinem Wort. Und das hat mir auch in dieser Phase der Verwirrung wirklich wieder neue Orientierung gegeben, und das prägt mich bis heute.
Sehr schön, das klingt wirklich spannend. Das Buch muss ich mir mal aufschreiben. Welche Entwicklung in Kirche und Gesellschaft oder Gesellschaft macht dir heute ganz besonders Hoffnung? Hoffnung, Mut.
Gute Frage, mal nicht über das Negative zu reden. Also Mut macht mir, also Kirche, Landeskirche insgesamt habe ich im Augenblick wenig Hoffnung. Da muss Gott wirklich noch ordentlich was tun, neue Erweckung schenken. Hat er ja immer wieder getan, aber im Augenblick ist da der Weg eher schwierig. Aber Gott lässt seine Gemeinde nicht im Stich. Wenn ich euch sehe, das macht mir auch Hoffnung. Ich merke, dass an manchen Stellen einfach Gott wieder ganz neue Gemeinde baut. Zum Beispiel auch gerade bei jungen Leuten. Meine Tochter ist jetzt in Köln, in der City Church Köln. Die haben vor 10 Jahren im Wohnzimmer angefangen. Jetzt haben sie 3 Standorte mit mehreren 100 Gottesdienstbesuchern, alle junge Leute. Also da merke ich doch, Gott lässt seine Gemeinde nicht im Stich. Er ist immer wieder dabei.
Das klingt sehr gut und das freut mich sehr. Vielen Dank, lieber Christian. Ja, genau. Ich denke, wir dürfen damit, das hat euch hoffentlich einen guten Einblick gegeben, in die Persönlichkeit von Christian so ein bisschen mal, was entsprechend jetzt gleich auf uns zukommt, wer das ist.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, meine beiden Enkelinnen sind noch ganz klein. Eine ist noch nicht 1 Jahr alt, die andere ist gerade mal 1 Jahr geworden. Aber die waren kaum auf der Welt, ging das Rätselraten los. Hat sie vielleicht die Nase meiner Frau oder das Kinn meines Vaters? Es ist faszinierend zu beobachten, wie verschiedene so Merkmale sich über Generationen fortpflanzen. Jeder sieht das ja immer ein bisschen anders, aber trotzdem ist jeder ein Individuum, ein Original Gottes. Und so ähnlich ist es auch bei christlichen Gemeinden. Auch christliche Gemeinden sind alle individuell etwas ganz Besonderes. Jede Gemeinde hat ihre Stärke, ihre Schwäche, ihre Probleme. So. Aber es gibt auch in christlichen Gemeinden sozusagen Merkmale, die sich über die Generationen weiter fortpflanzen. Die sind über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer gleich geblieben. Was sind das für Merkmale? Wir finden sie in unserem heutigen Predigttext, den ich mitgebracht habe, Johannes 17, die Verse 16 bis 22. Vorher noch kleine Einordnung. Was wir da lesen, ist ja ein Ausschnitt aus einem Gebet, das Jesus für seine Jünger spricht. Man nennt es das hohe priesterliche Gebet. Es umfasst das ganze 17. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich sehe jemanden mit Bibel, wunderbar. Wer eine Bibel hat, einfach mitlesen. Ich sage manchmal auch in der Gemeinde, prüft immer alles, was der Prediger sagt in der Bibel. Wir haben kein Papsttum, sondern Gottes Wort ist die Wahrheit. Ja. Warum hohepriesterliches Gebet? Der Name kommt daher, weil Jesus in diesem Gebet wie ein Priester für seine Gemeinde, für seine Leute eintritt. Und dadurch für die Gemeinde sozusagen die Funktion eines hohen Priesters wahrnimmt. In Hebräer 4 wird Jesus auch ausdrücklich als Hohepriester bezeichnet. Hören wir jetzt also diese Verse aus Johannes 17, ab Vers 16. Sie, also die Gemeinde, die Jünger, sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Amen. Jesus tritt für seine Gemeinde ein. Und es ist gut, dass wir hingucken, was sagt er da? Was ist ihm wichtig in diesem Gebet? Denn das sind die Dinge, die Jesus wichtig sind für seine Gemeinde. Sonst würde er dafür ja nicht beten. Und das sind sozusagen die Eigenschaften von Gemeinde, die sich über die Jahrhunderte, Jahrtausende fortgepflanzt haben, so wie Jesus das gebetet hat. Im menschlichen Erbgut, da werden die genetischen Informationen in der sogenannten DNA gespeichert. Und darum Überschrift über die Predigt heute Morgen, die DNA einer christlichen Gemeinde. Was eine Gemeinde von Anfang an ausmacht, bis heute. Und das kann uns helfen, immer mehr Gemeinde zu werden, wie Jesus sie sich gedacht hat. Ich ahne, dass das meiste, was da vorkommt, ihr schon mal irgendwo gehört habt, aber ich weiß von mir und auch von der Gemeinde bei uns, es tut gut, gerade diese Dinge sich immer wieder neu klar zu machen, denn das scheinbar Selbstverständliche geht sonst schnell auch wieder den Bach runter. Wir erkennen 5 Dinge in unserem Text über die christliche Gemeinde. Das erste, eine christliche Gemeinde unterscheidet sich von ihrer Umwelt. Sie unterscheidet sich von ihrer Umwelt. Bei Farben ist die Sache klar. Je mehr Kontraste es gibt, desto besser kann man etwas erkennen. Und je weniger Kontraste, desto schlechter. Das mache ich zum Beispiel, irgendwas falsch hier? Wegmachen, so. Okay. Das machen sich zum Beispiel grüne Grashüpfer im grünen Gras zunutze. Die kann man schlecht erkennen. Umgekehrt ist es gut, wenn zum Beispiel hier irgendwas an die Leinwand geworfen oder in die Wand geworfen wird. Also weiße Schrift auf weißem Grund schlecht, aber schwarze Schrift auf weißem Grund gut. Logisch. Und so ist es auch bei einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die von ihrer Umwelt kaum zu unterscheiden ist, die ist auch schwer zu erkennen. Die hat kein sichtbares Profil. Und dann sagen viele, ach, da kriege ich doch auch nichts anderes, als ich sonst höre oder mitbekomme. Aber eine Gemeinde, die sich abhebt von ihrer Umwelt, die ist erkennbar. Es ist ja nie verkehrt, aus der Geschichte zu lernen. Ich habe den schönen Satz gehört, er soll von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau stammen. Wer nicht aus der Geschichte lernt, muss sie wiederholen. Also man ist nicht gezwungen, alle Fehler selbst zu machen. Und wenn wir die Geschichte schauen, dann merken wir, dass das leider immer das Problem von Kirche und Gemeinde war, dass sie sich an ihre Umwelt angepasst hat. Das war im Kaiserreich so, da war man kaisertreu. Das war in der Nazizeit so, da waren jedenfalls die meisten braun. Im DDR war man rot, da hieß das Kirche im Sozialismus. Und heute das Gleiche wieder, jedenfalls in der Landeskirche. Und irgendwann hat man erkannt, das ist der falsche Weg. Es gab wieder eine Erneuerung. Das ist wunderbar. Gott schenkt immer wieder Erneuerung, auch in der Geschichte der Kirche. Aber dann hat man sich irgendwann wieder an was anderes angepasst. Und darum ist ganz wichtig, was Jesus hier sagt im ersten Vers unseres Textes über die Gemeinde. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Eine christliche Gemeinde hat ihren Ursprung nicht in dieser Welt, sondern in Jesus. Und weil Jesus nicht in dieser Welt ist, wie er sagt, ist auch die Gemeinde nicht in dieser Welt. Sie ist nicht gebunden an diese Welt. Und ich habe den Eindruck, das ist erst einmal eine ganz große Freiheit. Eine Gemeinde muss nicht alles mitmachen, was in einer Gesellschaft gerade so in ist. Ist das nicht schön? Sonst muss man Angst haben, oh, jetzt verpasse ich den Trend und das nicht und ich bin nicht mehr in und ich kriege nicht genug Likes und was nicht alle. Ich muss nicht alles mitmachen. Und ich muss auch, und das ist auch besonders befreiend, ich muss mich auch nicht von allen Ängsten gefangen nehmen lassen, die so um sich greifen. Was wird nicht alles für Angst gemacht? Ach, die Katastrophen kommen. Natürlich wissen wir aus der Bibel, dass Katastrophen kommen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Das ist der Unterschied. Natürlich sollen Christen auch Bescheid wissen, was um sie herum passiert. Nicht, dass sie sich einigeln. Es war ja, ich weiß nicht, wie es hier war, aber im Siegerland früher manchmal das Problem, dass die Christen sagten, bloß nicht auf dem Weltjes festgehen, dann könnten wir ja mit anderen Leuten zu tun haben. Problem, wie kriegen die anderen Leute was von Jesus mit, Klammer zu. Aber, dass ich eben mich nicht anpasse an diese Welt. Und ich kann frei sein. Mir wird das jedenfalls immer wieder neu bewusst, wenn ich sehe, wenn ich so Nachrichten höre, wie viel Negatives da kommt, was da alles kommt. Panik vor Krankheiten, Panik vor Krieg, Panik vor allem Möglichen. Natürlich lässt einen das nicht kalt, aber dann sage ich mir, letztlich kann mir doch gar nichts passieren. Gott ist doch da, ich bin noch bei Jesus, was für eine Freiheit. Dass eine christliche Gemeinde sich von ihrer Umwelt unterscheidet, heißt auch, dass sie sich nicht an die Maßstäbe ihrer Umwelt anpasst. Was wichtig ist und was wichtig ist, wie wir unser Leben führen, sondern dass wir sagen, ja, wir bleiben bei Gottes Gebot. Auch wenn es unbequem ist, auch wenn manche sagen, was bist du denn komisch oder so. die Moden ändern sich, in 50 Jahren ist hier was anderes in, also bleiben wir doch einfach bei dem, was Gott sagt. Und gerade auch im politischen Sinne ist das manchmal so, dass Gemeinde sich anpasst. Da gibt es politisch Linke, die sagen, Christen müssen links sein, sagen politisch Rechte, Christen müssen rechts sein. Mein Eindruck ist so, in Deutschland haben die Christen eher so die Gefahr, sich links anzupassen, in den USA eher nach rechts. Das eine ist nicht besser als das andere. Hüten wir uns also einfach, die Meinung unserer Umwelt zu übernehmen. Auch wenn es manchmal unbequem ist. Auch wenn es vielleicht manchmal Kraft kostet. Auch wenn es manchmal, ja, auch man so das Gefühl hat, ich stehe irgendwie draußen. Aber entscheidend ist doch, dass wir zu Gott, dass wir zu Jesus gehören. Und das unterscheidet uns von unserer Umwelt. Wie schön. Also das Erste. Das Zweite, eine christliche Gemeinde lebt aus dem Wort Gottes. Wenn wir uns nicht an der Umwelt orientieren, kommt natürlich gleich die Frage, woran orientieren wir uns denn dann? Die Antwort gibt uns Jesus im nächsten Vers. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Entscheidend ist also nicht, was gerade in ist, entscheidend ist, was wahr ist. Das ist heute ein spannendes Thema. Fragen wir überhaupt noch nach Wahrheit? Ich habe heute den Eindruck, man fragt vielmehr, wo fühle ich mich gut? Und das mache ich dann. Aber Gefühle können auch in die Irre führen. Und heute ist Wahrheit oft verdreht. Fake News heißt das. Da werden Dinge einfach behauptet, egal ob sie stimmen oder nicht. Und wenn sie nur oft genug behauptet werden, dann glauben es auch genug Leute. Auch das gibt es in politisch links und rechter Variante. Lassen wir uns also nicht von irgendwelchen Parolen mitreißen. Auch nicht von unseren Gefühlen. Sondern fragen wir, was ist wahr? Was stimmt? Übrigens, Wahrheit ist auch immer etwas, was für alle gilt. Heute ist modern zu sagen, ja, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit, lass mich mit deiner Wahrheit in Ruhe, ich mache, was ich will. Nein, es gibt eine Wahrheit. Und wenn sie für mich wahr ist, dann ist sie auch für dich wahr. Jedenfalls in den grundlegenden Dingen. Und wie finden wir diese Wahrheit raus? Jesus sagt es uns. Dein Wort ist die Wahrheit. Also die Wahrheit finden wir nicht raus, indem wir uns nur kluge Gedanken machen. Letztlich können auch Philosophen, die es schon seit Jahrtausenden von Jahren gibt, sie können die Wahrheit letztlich nicht ergründen. Und auch Theologen können die Wahrheit nicht ergründen, wenn sie sich nicht an das Wort Gottes, an die Bibel halten. Wir sehen daran, wie wichtig die Bibel ist. Und die Bibel ist heute umstritten, höchst umstritten, auch in frommen Kreisen. Muss man manchmal genau aufpassen, da können Sätze gesagt werden, die hören sich sehr fromm an. Was haltet ihr zum Beispiel von dem Satz, die Bibel enthält Gottes Wort? Ach ja, ist doch schön, Bibel, Gottes Wort, hört sich gut an. Aber wenn ich sage, die Bibel enthält Gottes Wort, heißt das, ein Teil ist Gottes Wort in der Bibel, ein Teil auch nicht. Und dann kommen die mehr oder weniger klugen Theologen hin und sezieren, das ist von Gott und das nicht und das ist zeitbedingt, das musst du heute nicht mehr so ernst nehmen. Jeder kriegt natürlich was anderes raus. Nein, die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, die Bibel ist Gottes Wort. Das ist ein Unterschied. Natürlich müssen wir ringen darum, sie zu verstehen. Da gibt es auch manchmal unterschiedliche Auslegungen, völlig klar. Aber so wie die Bibel da steht, so wollte Gott sie haben. Das ist die Wahrheit, so sagt es Jesus. Und auch da können wir wieder mal in die Geschichte schauen. Wenn wir jetzt nicht negativ gucken, wo Kirche sich angepasst hat, sondern positiv, wo es Erneuerungsbewegungen gab. Da sehen wir, die Erneuerungsbewegungen sind immer da gekommen, wo Menschen, wo Christen sich neu an der Bibel orientiert haben. Reformation, sola scriptura, allein die Schrift. Oder die Erweckungsbewegung vor 150 Jahren, wo auch die Gemeinschaftsbewegung, auch die EG entstanden ist. Und dann wieder in der Nazizeit, bei der bekennenden Kirche, die gesagt haben, wir wollen nicht Hitler folgen, wir wollen bei Jesus bleiben. Auch die haben sich auf die Bibel berufen. Wir sehen, Erneuerung gibt es nur durch Gottes Wort, durch die Bibel. Und das ist auch gut, wenn wir uns Gedanken machen. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, kennen jetzt die Gemeinde nicht so, aber vielleicht fragen sich auch manche, wie geht das weiter, wie geht das weiter in den Gebäuden, wie geht das weiter mit den Finanzen, wie geht das weiter mit Personal, wann kommt der neue Pastor? Alles wichtige Fragen. Aber das Entscheidende ist etwas anderes. Denn eine Gemeinde ist immer zuerst eine geistliche Größe. Luther hat mal gesagt, die Kirche ist eine Creatura Verbi. Das heißt auf Deutsch eine Schöpfung, eine Kreatur des Wortes. Wo Gottes Wort verkündet wird, da wächst Gemeinde. Und darum ist es die allerwichtigste Frage für die Zukunft einer Gemeinde. Nehmen wir Gottes Wort ernst? Hören wir auf Gottes Wort, dass wir nicht nur theoretisch sagen, wir sind ja fromm in der EG, wir machen das ja und so, sondern dass wir wirklich auch immer wieder darin lesen, in Gottesdienst, in Kleingruppen oder auch wenn es einen Arbeitseinsatz gibt, vorher mal Gottes Wort hören, macht ihr bestimmt sowieso. Und auch ganz persönlich. Ich freue mich sehr, dass hier so viele Familien sind mit Kindern. Wir hatten eine Familienfreizeit und da haben wir so miteinander gesprochen, wie ist das so mit dem Bibellesen. Und da haben mir so manche gesagt, auch fromme Eltern, ja, das ist wahnsinnig schwer. Gerade so mit Kindern, Stress, sich dann Zeit frei zu schaufeln. Aber auch unabhängig von Kindern, auch Ehepaare manchmal, die sagen mir dann, ja, im Hauskreis Bibellesen ist kein Problem, aber mit meinem Ehepartner zusammen? Ihr Verheirateten, lest ihr zusammen in der Bibel? Wenn nicht, probiert es mal aus. Aber natürlich auch persönlich, auch in Freundschaften, auch in, wo man zusammenkommt. Und dann die Frage, in welcher Haltung mache ich das? Mache ich das als eine Pflichtübung? Gehört ja irgendwie dazu, wenn man fromm ist? Oder sage ich, das ist eine wichtige, wertvolle Zeit für mich? Also, was würdest du halten, wenn dein Freund, deine Freundin, dein Ehepartner oder sonst ein Mensch, der dir wichtig ist, sagt, ja, ich muss ja jetzt eine Viertelstunde mit dir reden. Ich bin aber froh, wenn ich danach wieder was anderes machen kann. Mit der Einstellung können wir es gleich lassen. Und so ist auch wichtig beim Bibellesen. Gott möchte uns verlocken dazu, neugierig zu sein auf sein Wort. Weil sein Wort die Wahrheit ist. Die Wahrheit für unser Leben, die Wahrheit für unsere Gemeinde, die Wahrheit für diese Welt. Ist das nicht faszinierend, dass wir durch Gottes Wort mehr wissen als viele Wissenschaftler, Professoren und viele hochbezahlte Leute, egal was die kriegen, was die für Titel haben. Ihr seid viel klüger, wenn ihr bei Jesus seid, bei seinem Wort. Also zapfen wir das an. Das gehört mit zur DNA einer christlichen Gemeinde. Ein drittes. Eine christliche Gemeinde hat einen Auftrag. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer, den viele aus dem Widerstand aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, hat einmal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Er wollte damit ausdrücken, eine Kirche darf nicht nur für sich selber da sein, sie muss ihren Auftrag ausführen. Sie soll für andere da sein. Jetzt kann man fragen, hatte Bonhoeffer recht? Es ist vielleicht ein bisschen einseitig, was er geschrieben hat. Natürlich beschränkt sich eine Kirche, eine Gemeinde nicht darauf, für andere da zu sein. Sie kann und soll ja auch Gott anbeten. Schön, dass ihr Anbetungslieder habt hier im Gottesdienst. Aber sie hat eben auch diesen Auftrag, für andere da zu sein. Jesus sagt es uns ganz eindeutig hier, Vers 18, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Statt Auftrag hören wir hier von Sendung. Liegt aber ganz dicht beieinander. Gott sendet seine Gemeinde in die Welt. Was ist das für eine Sendung? Was soll die Gemeinde tun? Zwei Dinge sind besonders wichtig. Zum einen, Menschen für ihn gewinnen. Wir haben den Missionsbefehl, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, in Klammern, bei der neuen Lutherbibel ab 2017 hat man das gestrichen, das gibt es jetzt nicht mehr, Missionsbefehl, ist aber sprachlich falsch, wir haben da bei uns in der Gemeinde noch die von 84, Klammer zu. Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist das Letzte, was im Matthäus-Evangelium steht. Man könnte sagen, das Testament von Jesus. Und wenn jemand ein Testament schreibt, dann können die nachfolgenden Generationen nicht sagen, wir machen das ein bisschen anders. Man muss sich an das Testament halten. Halten wir uns also an das Testament von Jesus. Menschen für ihn gewinnen. Und dann haben wir den Auftrag, Gutes zu tun, andere zu lieben. Bei dem Gebot, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, nennt er dieses Doppelgebot, Gott lieben und den Nächsten, den Mitmenschen lieben. Das sind also die beiden großen Aufträge für eine Gemeinde. Missionieren und Liebe üben. Und das gehört auch zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und man kann diese beiden Dinge eben sehr schön festmachen an diesem Motto Kirche für andere von Bonhoeffer. Bei Bonhoeffer war das in erster Linie wichtig, für die Mitmenschen einzutreten. Gerade eben für die Juden, die damals verfolgt wurden. Das ist heute ja leider wieder ein Thema in Deutschland, das Antisemitismus um sich greift. Ich habe dann in meiner Doktorarbeit auch dieses Motto Kirche für andere nochmal in ganz anderen Zusammenhang kennengelernt. Es kommt nämlich auch vor der Bewegung, vielleicht haben manche das mal gehört, aus den USA, die Willow Creek-Bewegung, die eben Gottesdienste anbietet für Menschen niederschwellig, die noch keine Christen sind. Und die haben auch dieses Motto aufgegriffen, Kirche für andere. Also auch im missionarischen Sinne für andere da sein. Fragen, wenn jemand hier dazukommt, der die Gemeinde noch nicht kennt, fühlt er sich wohl, versteht er alles, was passiert ist oder hat mal lauter Insider hier. Also all diese spannenden Fragen. Kirche für andere heißt eben also beides. Menschen gewinnen und Menschen helfen. Tun wir das als Gemeinde? Ich kenne euch jetzt nicht so. Bestimmt läuft alles fantastisch. Ich kann nur für uns sagen, wir brauchen immer wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hat Jesus ja auch schon gesagt, die Ernte ist groß, weniger Arbeiter. Wenn man von außen kommt, kann man ja mal ein bisschen frecher sein als jemand, der so in der Gemeinde ist. Also frage ich mal ganz direkt, bist du schon irgendwo Mitarbeiter? Jesus hat sich die Gemeinde nicht so vorgestellt, dass so ein paar wie beim Fußball, nicht 11 Leute hetzen beim Platz und hechten und wissen nicht, ob sie durchhalten und die anderen sitzen rum und sagen, ha, lass die mal machen und applaudieren oder pfeifen. So ist manchmal in der Gemeinde auch. Ein paar rackern sich ab und die anderen applaudieren oder pfeifen, je nachdem, ob es ihnen gefällt oder nicht. Nein, sagt Jesus, jeder Christ ist ein Mitarbeiter. Bist du schon dabei? Kleine Geschichte dazu. Ein Brautpaar hatte zum Fest eingeladen. Es hatte die Hochzeitsgäste gebeten, dass jeder einen Krug Wein mitbringen sollte. Der wurde am Eingang in ein großes Fass gegossen. Die Hochzeitsparty begann, alle freuten sich auf den Wein, man schöpfte aus dem Fass und drin war nur Wasser. Alle hatten gedacht, ach, den einen Krug Wasser, den ich mitbringe, das fällt nicht auf, das verdünnt sich alles. Und so fiel die Party aus. So ähnlich in der Gemeinde. Wenn jeder denkt, also, ach, wenn ich nicht mitmache, ist ja nicht so schlimm, gibt ja noch so viele andere, dann kann Gemeinde nicht funktionieren. Also, wenn du nicht dabei bist, lass dich heute von Gott herausfordern und fragen, Herr, wo möchtest du mich haben in deiner Gemeinde? Ein viertes. Eine christliche Gemeinde lebt von der Vergebung. Schauen wir einen Vers weiter, Vers 19, da betet Jesus, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Der Ausdruck, ich heilige mich für sie, beschreibt in der Sprache des Johannesevangeliums den Tod von Jesus am Kreuz. Heiligen steht also dafür, dem zu entsprechen, was Gott will. Jesus ist ans Kreuz gegangen, so wie Gott es wollte. Der hat es für uns getan, damit auch wir geheiligt sein, wie Jesus sagt. Dass auch wir also dem heiligen Gott entsprechen. Können wir das? Ich kann es oft nicht. Unser Leben ist oft so unheilig. Und darum ist das so kostbar, dass Jesus am Kreuz, darum schön, dass hier das Kreuz hängt, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Darum und nur darum kann es Vergebung für alle Schuld geben. Auch eine Gemeinde, nicht nur jeder einzelne Christ, auch eine Gemeinde lebt immer von der Vergebung. Und diese Vergebung wird uns zugesprochen im Wort Gottes. Und darum steht hier, heilige sie in der Wahrheit. Die Wahrheit steht einerseits für Jesus selbst. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. aber auch für das Wort Gottes, wie wir in Vers 17 gesehen hatten. Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen und leidest unter einer Schuld. Vielleicht hast du jemanden verletzt, noch ein hässliches Wort kurz vor dem Gottesdienst. Oder ich war irgendwo zu feige, von meinem Glauben zu reden. Oder ich habe irgendwo versagt, wo ich mir so gewünscht hätte, dass ich das tue, was Gott will. Es hat nicht funktioniert. Dann höre diesen Zuspruch der Vergebung für dich ganz persönlich. Jesus sagt, ich bin für diese Schuld, die dich heute Morgen belastet, ans Kreuz gegangen. Ganz persönlich für dich. Nun könnte man aber fragen, das ist jetzt eher was Persönliches. Was heißt es denn für eine Gemeinde, wenn sie von der Vergebung lebt? Zwei Dinge sind wichtig. Zum einen, wir schaffen es nicht allein. Wer von der Vergebung lebt, der weiß, ich bin eigentlich gar nicht würdig, dass ich etwas für Gott tue. Und das sage ich auch persönlich. Ich müsste, wenn es nach meinem Leben geht, wie ich lebe, eigentlich auf der Stelle tot umfallen. Gilt auch für Prediger. Und so können wir nur staunen, dass Gott uns würdigt, mit ihm und für ihn unterwegs zu sein. Das kann übrigens eine schöne Motivation sein, sich in der Gemeinde einzusetzen. Aus Dankbarkeit. Dass ich sage, Herr, das ist so großartig, was du für mich getan hast. Du hast mir dein Leben geschenkt. Ich will dir auch mein Leben schenken. Und das Zweite, was es bedeutet, wenn wir von der Vergebung leben. Wer Gottes Vergebung erfährt, der kann und muss auch anderen vergeben. Wie heißt es im Vater unser? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus ist so deutlich, dass er sagt, wenn du deinen Schuldigern nicht vergibst, vergebe ich dir auch nicht. Ja, leider, auch in einer Gemeinde werden wir einander schuldig. Aber wenn wir vergeben, dann können wir nicht nachtragend sein. Dann können wir nicht sagen, ah, wie kann der nur so oder so sein? Oder, ach, so, wie kann der nur das und das sagen oder tun oder was auch immer? Sondern ich kann nur sagen, ich bin ja auch schuldig vor Gott. Wir sitzen ja alle in einem Boot. Und dann kann ich dem anderen vergeben, ganz bewusst, vielleicht ihm das sogar auch sagen. Und wir können besser miteinander auskommen und besser zusammenwachsen. Wir leben von der Vergebung. Und so kann Gemeinschaft wachsen. Und das ist das Letzte und Fünfte. Eine christliche Gemeinde ist durch Jesus miteinander verbunden. Wenn mal wieder gewählt wird, dann staune ich immer, wie lang der Wahlzettel ist. Da kriege ich nicht so einen Zettel. Da stehen Parteien drauf, von denen habe ich ja nie was gehört. Die kriegen dann 0,25%. Aber eine Liste ist noch länger als der Wahlzettel. Die Liste der christlichen Konfession. Ich komme ja aus dem Siegerland, da ist das besonders deutlich. An jeder Ecke ist irgendwie hier noch eine Gemeinde, da noch eine Gemeinde. Die haben sich noch gespalten, weil die einen sagen, die Entrückung kommt vor der großen Trübsal, die anderen sagen, die Entrückung kommt nach der großen Trübsal. Was nicht alles, kann man sich überall trennen. Schade. Nun wäre das nicht so tragisch, wenn es verschiedene Gruppen und Gemeinden gibt, wenn man sich nicht auch noch gegenseitig bekämpfen würde und sagen würde, ja, wir sind aber noch ein bisschen besser als die und so. Oder komm doch zu uns, dann bist du der wahre Heilige und nicht bei denen. Aber nicht nur bei verschiedenen Gemeinden, auch innerhalb einer Gemeinde ist das oft nicht so leicht mit dem Miteinander. Vielleicht ist das auf dem Dorf anders, aber bei uns höre ich das manchmal, dass jemand sagt, also wenn irgendwo was ist, also wenn der kommt, dann komme ich nicht. Aber vielleicht, ich höre es manchmal aus Dörfern so, dass es dann auch in Familien manchmal solche Sachen gibt. Kriege ich manchmal mit bei Trauergesprächen, die dann sagen, ja, also mit dem Bruder, also dem haben wir keinen Kontakt. Wir wissen gar nicht warum, da war mal irgendwas, aber wir haben da keinen Kontakt. Und so geht das weiter, bis in die Gemeinden hinein. Jesus hat sich Gemeinde anders vorgestellt. Und zwar nicht nur bei den Jüngern damals, sondern auch für heute. Darum betet er in Vers 20 nicht nur für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an sie in Glauben werden, also für uns. Sie sollen alle eins sein, wie es im nächsten Vers heißt. So wie Jesus und der Vater eins sind. Ja, Christen glauben nicht an zwei oder drei Götter, wie die Muslime uns vorwerfen. Sie glauben an einen Gott, den einen Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt fragt einer, wie kann ich das verstehen? Tut mir leid, wir können nicht alles verstehen. Gott ist immer größer als unser Verstand. Also bei Gott gilt 1 gleich 3. Bitte nicht in der Mathearbeit schreiben, aber bei Gott gilt das. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde. Dass wir alle unterschiedlich sind, das ist ja wunderbar. Aber dass wir trotzdem eins sein können im Glauben an Jesus Christus. Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, die aus dem Westerwald stammen oder nicht. Menschen mit unterschiedlichen Geschmäckern. Spannendes Thema ist immer Musik zum Beispiel. Der eine mag diese Lieder, der andere jene. Menschen mit unterschiedlichen Charakteren. Der eine will immer alles verändern, der andere will immer alles so lassen. Aber alle, die zu Jesus gehören, gehören zusammen. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen nach außen. Wie sagt Jesus? Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das fällt auf. Wir haben in unserer Gesellschaft nicht das Problem, dass sie immer weiter auseinanderfällt. In verschiedene Klüppchen, nicht, ob nun Politik oder Geschmack oder was auch immer. Also nicht, ein Soziologe hat mal gesagt, es besteht eine Ekelschranke zwischen den verschiedenen Milieus in der Gesellschaft. Und was für ein Zeichen, wenn eine christliche Gemeinde das anders macht. Wenn da unterschiedliche Leute zusammen sind. Ich freue mich immer zum Beispiel am Abendmahl. Wir stehen dann immer vorne zusammen am Abendmahlstisch und wenn da Leute so beieinander stehen, wo ich denke, also ohne Gemeinde, die würden nie miteinander irgendwas zu tun haben, aber hier kommen wir zusammen. Ist das nicht schön? Das fällt auf und das hat auch missionarische Wirkung nach außen. Vielleicht gerade in einem Dorf, wo Leute sich auch kennen und wissen, wie man sonst miteinander umgeht. Wir haben uns die DNA einer christlichen Gemeinde angeschaut. Ich wiederhole nochmal, wir sahen das Erste, eine christliche Gemeinde unterscheidet sich von ihrer Umwelt. Das Zweite, eine christliche Gemeinde lebt aus dem Wort Gottes. Das Dritte, eine christliche Gemeinde hat einen Auftrag. Das Vierte, eine christliche Gemeinde lebt von der Vergebung. Und das Letzte, eine christliche Gemeinde ist durch Jesus miteinander verbunden. Sind wir in diesem Sinne Gemeinde? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du für uns als Gemeinde eintrittst im Gebet. Danke, dass wir dadurch auch erkennen, was dir wichtig ist an Gemeinde. Und so bitte ich dich für die Gemeinschaft hier in Helmeroth, dass du jedem Einzelnen und der Gemeinde insgesamt hilfst, dir immer ähnlicher zu werden und dass einfach die Freude wächst, dass wir gemeinsam deine Gemeinde sind. Amen. Und nun geht in diesen Sonntag und geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.